Hallo, liebe Geschwister. Guten Abend. Ich darf nicht den Fehler machen und guten Morgen sagen. Ja, moin, ne? Wie der Mensch aus dem Norden sagt, moin. Nee, Quatsch, guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute wollen wir Predigt hören, oder? Wir gehen in den Gottesdienst, um bekannte Menschen wiederzusehen. Wir gehen in den Gottesdienst, um Lobpreis zu singen. Aber wir kommen auch, um das Wort Gottes zu hören, um uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist eines der wesentlichen Unterschiede zwischen Protestanten, würde ich sagen, bei denen man auch in der Archäologie, in der Architektur des Raumes sieht, dass das Wort zentral sein sollte. Die Verkündigung des Wortes sollte im Mittelpunkt stehen, weil das ist, was uns alle verbindet. Bei Thema XY werden wir alle unterschiedliche Auffassungen haben, aber das, wonach wir uns ausrichten, sollte immer das Wort Gottes sein. Es eint uns. Und im Wort Gottes finden wir Jesus. Und Jesus eint uns. Je näher wir Jesus kommen, desto näher kommen wir einander. Das finde ich wunderbar. Ich will die Predigt einleiten mit einem Gedanken oder einer Frage, besser gesagt. Wie viele Termine hast du im vergangenen Jahr 2025 verpasst? Wo du in deinen Terminkalender geschaut hast und dir aufgefallen ist, ach du meine Güte, da, ich hatte doch eigentlich einen Termin und ich war nicht da. Ja? Hat jemand, ich will jetzt nicht abfragen, wer wie viele Termine verpasst hat. Ich will euch gestehen, ich habe, glaube ich, auch 2 Termine verpasst letztes Jahr. 2 Termine, bei denen ich hätte anwesend sein sollen, weil ich ein Versprechen gegeben habe. Ich habe gesagt, ich bin da. Und dann war ich nicht da. Kann ja mal passieren, denkt man sich. Aber ist halt nicht gut. Bei einem Fall war es so, dass ich nicht aufgetaucht bin. Und dann habe ich einen Anruf bekommen. Arthur, kommst du noch? Und ich so, oh nein. Ja, ich komme gleich, ne? War zum Glück nicht weit weg. Man steigt ins Auto und fährt los, ne? Aber ich war zu spät. Sehr unangenehm, wenn man zu spät kommt. Bei einem anderen Termin bin ich nicht erschienen und habe dann auch nicht gemerkt, die Person hat auch nicht angerufen, habe dann 2 Tage später in meinem Kalender realisiert, warte, da hätte doch was sein sollen. Und dann im nächsten Gottesdienst bin ich der Person begegnet und habe sie gefragt, ob sie da war. Und sie meinte, ja, ich war da. Aber der Pastor war nicht da. Mir hat das so leid getan. Mir hat das so leid getan, weil ich mir gedacht habe, ich habe es versprochen. Ich habe etwas zugesagt und dann habe ich es nicht gehalten und es war mir so unangenehm. Deswegen bin ich froh, dass sich das nicht häuft, dass das nicht allzu regelmäßig vorkommt. Wir beten darum, dass der Pastor pünktlich kommt. Aber so wie das manchmal vorkommen kann, dass wir Sachen vergessen, glaube ich, dass Christus uns im Neuen Testament immer wieder Gleichnisse mit auf den Weg gegeben hat, weil Gleichnisse wie eine Sprache sind. Eine geistliche Sprache, um Realitäten darzulegen, für die wir sonst keine Worte hätten. Jetzt stellt euch vor, ich würde hier vorne jetzt Chinesisch predigen. Wer von euch kann Chinesisch? Jemand? No? Ich habe extra nicht Russisch gesagt, weil ich weiß, dass die eine oder andere Person Russisch kann. Ja? Ich habe auch nicht Französisch gesagt, weil es auch da Leute gibt, die Französisch können. Und Portugiesisch habe ich auch nicht erwähnt, weil es Leute gibt, die Portugiesisch können. Aber so wie Sprachen unterschiedlich sind, bin ich der Auffassung, dass es 2 Realitäten gibt. Das Irdische und das Himmlische. Jesus, der in den Gleichnissen zu uns spricht, versucht durch Gleichnisse auf irdische Art und Weise auch himmlische Realitäten zu kommunizieren. Und in einem Gleichnis im Matthäus-Evangelium sagt er Folgendes. Matthäus-Evangelium, Kapitel 21 und dort ab Vers 28. Damit wollen wir die Predigt heute starten. Wir werden Matthäus-Evangelium ein Gleichnis nehmen und das dann mit Johannes Kapitel 3 gegenlesen. Matthäus Kapitel 21 ab Vers 28, da sagt Jesus Folgendes. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte 2 Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mach dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Eine harte Rede. Eine harte Formulierung. Was macht Jesus hier? Er vergleicht den Herrn, der zwei Söhne hat, mit zwei ganz unterschiedlichen Haltungen. Zum einen ist da der Sohn, der sagt, ich will nicht. Der ist ganz ehrlich. Der ist ganz direkt, der zieht seine Grenzen, der weiß, ich muss Fürsorge betreiben, ich brauche meinen Schlaf, ich brauche meine Ruhe, ich habe keine Lust. Und dann sagt er, ich will nicht. Und dann geht er nach Hause. Oder vielleicht denkt er ein bisschen drüber nach. Und das Wort des Vaters, der Aufruf des Vaters wirkt in ihm nach. Und die Bibel beschreibt es so, es reute ihn. Es reute ihn, dass er zu dem Vater gesagt hat, ich will nicht. Es reute ihn, dass er so eine harte Grenze gezogen hat. Und dann ging er und tat seine Arbeit. Obwohl er von Anfang an harte Grenzen gezogen hat. Der andere Sohn, der sagt zu dem Vater, ja, ich gehe. Und dann geht er nicht. Was ihn dazu bewegt, nicht zu gehen, wissen wir nicht. Wir wissen nur eins, er hat etwas gesagt und dann hat er es nicht gemacht. Jesus vergleicht es mit den Heiden und den Huren und den scheinbar Gläubigen. Leute, die etwas sagen, nicht halten, etwas zusagen. Leute, die absagen, aber dann doch den richtigen Weg gehen wollen. Im Grunde genommen halte ich für mich eines fest. Und ich umschreibe es in der Predigt mit dem Gedanken, keine reinen Lippenbekenntnisse. Keine reinen Lippenbekenntnisse. Das Gleichnis, das Jesus hier gibt, ist eine Haltungsfrage. Wenn mich der Vater fragt, geh oder bittet, geh in den Weinberg und arbeite, habe ich zwei Möglichkeiten zu reagieren. Das Optimum wäre, ja, das Ideal, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, ja, wäre das Ideal, ich sage ja und dann gehe ich und mache meinen Job. Wir leben aber nicht immer in einer perfekten Welt. Manchmal sagen wir etwas zu und dann übermannt uns unsere eigene Schwäche und wir gehen nicht hin. Manchmal sagen wir etwas ab, weil wir denken, ich bin dafür nicht qualifiziert, ich kann das nicht, ich bin da nicht gut genug für. Und dann reut es uns, weil wir merken oder uns erhoffen, Vater, hilf mir, gib du mir die Kraft. Erinnert euch an Mose, als Gott ihm zum ersten Mal sagte und ihn bat, geh nach Israel und führ mein Volk heraus, hat Mose nicht gesagt, ja, ich gehe. Er hat erst gesagt, nee, schick doch jemand anders. Ich kann das nicht. Ich kann nicht vor Leuten reden und all die Sachen. Und dann ist er doch gegangen. Lass uns gemeinsam Johannes Kapitel 3 lesen. Im Johannesevangelium in Kapitel 3 und in dieser Passage wollen wir uns etwas genauer auseinandersetzen. Johannes Kapitel 3 beschreibt ein sehr persönliches, sehr intensives Gespräch zwischen Jesus und einem Obersten der Gelehrten. Wir wollen gemeinsam die ersten Verse lesen. Von 1 bis Vers 13. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Ein wichtiges Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Ein Gespräch mit Konsequenzen. Ein Gespräch mit Auswirkungen auch auf unser Leben. Es beginnt damit, dass Nikodemus vorgestellt wird. Nikodemus ist nicht ein 0815-Bürger. Er ist einer der Obersten. Er ist ein wichtiger Mann. Er ist ein gläubiger Mann. Er ist ein Nachfolger Gottes. Und dieser Mann kommt morgens zum Frühstück zu Jesus? Nein, er kommt des Nachts. Das wirft jetzt schon mal diese Frage auf, warum nachts? Und man spekuliert und vermutet, weil er vielleicht nicht gesehen werden wollte, dass er sich mit Jesus abgibt. Ja? Und er kommt des Nachts zu Jesus und macht ihm ein Kompliment und sagt zu ihm, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Von oben, weil die Zeichen und Wunder, die du tust, bezeugen, dass du von Gott gesandt bist. Was für ein Kompliment, oder? Wenn ich jetzt, ich bin nicht Jesus, aber wenn ich an seiner Stelle wäre, so, ne, könnte man meinen, oh toll, da hat jemand verstanden, dass ich ja von Gott gesandt bin, ne? Ja, vielleicht hat er jetzt doch meinen Wert gesehen. Aber Jesus, seine Antwort zu ihm in Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Implikation, Nikodemus, du kannst das Reich Gottes gerade nicht sehen. Du siehst es nicht. Es passieren so viele Dinge um dich herum, aber du siehst es nicht. Jesus wirkt Wunder, er ist von Gott gesandt, er ist der Messias und er tut die Wunder, aber du siehst es nicht. Warum sieht er es nicht? Warum sehen es die Menschen nicht, dass Jesus der Messias ist? Paulus erklärt es uns an einer anderen Stelle. Er sagt, geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Ich kenne Freunde, Bekannte, ihr vielleicht auch, die sich mit der Bibel auseinandersetzen, die meinen, ich bin studiert, ich habe Köpfchen, ja, ich habe Verstand und ich lese die Bibel und ich lese darin und ich verstehe nichts. Ich habe einen guten Bekannten, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, ne? Der hat Physik studiert, nach dem Abitur 1er-Schnitt im Abi gehabt, ging dann aufs Abitur, christlich sozialisiert, in der Gemeinde groß geworden und in einem persönlichen Gespräch offenbart er mir, Arthur, ich lese die Bibel, ich habe Köpfchen, aber ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nicht, was ich da in der Bibel lese. Und das ist kein intellektueller Mangel. Es geht um etwas anderes. Geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Und das, was Nikodemus sich jetzt anhören muss von Jesus, ist auch implizit der Vorwurf, Nikodemus, du siehst nicht, worum es eigentlich geht. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst religiöse Position haben. Du kannst theologisches Verständnis haben und gleichzeitig das Reich Gottes nicht sehen. Weil geistliche Dinge geistlich verstanden werden müssen. Aber er macht weiter, weil es im Gespräch geht's weiter. Nikodemus erwidert, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Mit dieser Frage bestätigt Nikodemus, dass er es nicht verstanden hat. Er nimmt das, was Jesus sagt, sehr wörtlich, sehr intellektuell. Und er versucht Jesus, die logischen Fehler in seiner Prämisse aufzulegen. Allein diese Äußerung jetzt unterstreicht die Richtigkeit dessen, was Jesus sagt. Du musst von Neuem geboren werden. Sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Daraufhin antwortet Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nicht nur, dass du das Reich Gottes nicht sehen kannst, du kannst nicht in das Reich Gottes eingehen, wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren bist. Wasser und Geist. Johannes der Täufer mit seinem Wirken fängt an, die Menschen zu taufen durch Wasser. Jesus gleichermaßen lässt sich von Johannes dem Täufer im Wasser taufen. Und das, was nach der Kreuzigung Jesu passiert, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, verstehen wir allgemein hin als die Feuertaufe. Und somit kommen zwei Elemente zusammen. Die Wassertaufe und die Feuertaufe durch den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, du brauchst beides. In der Mathematik brauchst du zwei Sachen, um einen Beweis darzulegen. Du brauchst hinreichende Beweise und zwingende Beweise. Die Wassertaufe ist hinreichend. Die Feuertaufe ist zwingend. Beide Elemente kommen zusammen. Und Jesus macht es hier deutlich, indem er sagt, wenn nicht Wasser und Geist zusammenkommen, dann kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Das ist mit hohen Konsequenzen verbunden, wenn wir das missverstehen. Er macht aber weiter. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Dieser Appell, diese Dringlichkeit, die Jesus durchbringt und sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und gerade an Pfingsten sehen wir genau das, als Petrus diese große Predigt hält. Und die Leute, tief betroffen, nur eine Frage stellen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Die Ausgießung des Heiligen Geistes führt die Leute zur Buße. Und Petrus sagt ihnen, tut Buße und lasst euch taufen, auf dass euch eure Schuld vergeben wird. Tut Buße und lasst euch taufen. Diese beiden Elemente sind eng miteinander verknüpft. Bekehrung, Taufe, Feuertaufe. Und Jesus sagt, wundere dich nicht. Wir müssen von Neuem geboren werden. Dieser Appell im Neuen Testament ist nicht neu. Ich würde argumentieren, dass selbst im Alten Testament Gott immer wieder sagt, das steinerne Herz muss raus. Ihr braucht ein neues Herz. Andere Worte, andere Bilder, gleicher Gedanke. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Weil das, was jetzt ist, führt zum Tod. Der Geist Gottes führt zum Leben. Jesus vergleicht dann den Heiligen Geist mit dem Wind in Vers 8. Diese Neugeburt beschreibt er mit dem Bild des Windes und sagt, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Theologen, wenn sie unter sich sind, fragen sich dann so aus Spaß, was steht in Johannes 3, Vers 10? Und wenn man unausgeschlafen ist am Morgen, ist, sagt man, weiß ich nicht. Und dann kommt die Antwort, du bist ein Lehrer Israels und du weißt das nicht. Ja? Das sind so Anekdoten, die man so macht. Nikodemus kriegt diese Antwort von Jesus. Du bist Gelehrter. Du beschäftigst dich mit dem Wort Gottes. So innig. Die Leute kommen zu dir, um Rat zu holen. Und du weißt nicht, was die Neugeburt ist? Du weißt nicht, was eine Herzensbekehrung ist? Wieso weißt du das nicht? Und dann in Vers 11 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, was werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Jesus spricht schon über die Sachen, die wir hier erleben. Und trotzdem verstehen es die Leute kaum. Wenn Jesus, und das sagt er auch zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch so viel mehr zu sagen, aber ihr könnt es gerade nicht verstehen. Jesus spricht über himmlische Realitäten. Und er macht deutlich, dass wir etwas brauchen, nämlich die Bekehrung. Die Bekehrung, die Neugeburt, die in einer perfekten Welt, was ja nicht ist, die im Idealfall miteinander verbunden sind. Wenn ich mich zu Jesus bekehre, füllt mich der Heilige Geist neu. Wie kann es sein, dass wir auch in den Gemeinden viel Religiosität vorfinden, aber nicht so viel Glauben? Ist das das Gleiche? Es ist nicht das Gleiche. Auch die Gottesdienste, die wir machen, kann niemand von uns kann in das Herz hineinblicken und sagen, was uns eigentlich motiviert und bewegt. Was uns Jesus aber deutlich macht, ist, wenn ich als Christ sage, ich bin im Wasser getauft worden und das reicht, dann haben wir etwas vergessen, verlassen und das ist nicht genug. Wir brauchen beides. Die Wassertaufe, aber auch die Feuertaufe. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet die Taufe mit dem Heiligen Geist? Sie bedeutet, dass ich im Weg Gottes gehe. Sie bedeutet, dass ich ein Versprechen, das ich Gott gegeben habe, auch halten will, dass ich weiter mit ihm laufe. Und wir alle, mich eingeschlossen, wir scheitern manchmal daran. Ein Versprechen, das wir gegeben haben, auch zu halten, auch mit Jesus zu gehen. Auf lange Sicht. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, an den Fersen Jesu uns zu heften. Das ist eigentlich die Aufgabe des Christen, tagtäglich an der Seite Jesu zu gehen, neugeboren zu sein, abzulegen, was uns von ihm trennt. Ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Im Gegenteil, es ist schwer. Weil es immer viele Sachen gibt, die so unscheinbar und unschuldig sind, aber dann Risse anrichten untereinander. Jesus in Johannes Kapitel 3 im Gespräch mit Nikodemus macht deutlich, dass wir nicht nur Bekehrung brauchen, sondern Neugeburt. In einem Idealszenario wäre es das Gleiche. Es kann sein, dass wir uns phasenweise immer wieder zu Jesus wenden, Buße tun wollen oder Buße tun, aber dann mit der Bekehrung, also mit der Wiedergeburt in alte Muster zurückschleifen und Dingen in unserem Herzen Raum geben, die dort eigentlich nichts mehr verloren hätten. Das tun wir aus Schwäche heraus. Jesus in dem anderen Gleichnis, das wir Matthäus Kapitel 21 gelesen haben, verweist eben auf genau dieses Kernproblem. Wir sagen etwas und dann machen wir es doch nicht. Wir versprechen Jesus etwas und schaffen es dann nicht. Kennt ihr im Neuen Testament irgendeinen anderen Autoren, der auch damit gerungen hat? Paulus. Es ist etwas, das menschlich ist. Dieses Ringen ist menschlich. Aber liebe Brüder und Schwestern, ich will euch an eine Sache erinnern. Christus ist größer. Christus ist größer. Und Christus, der zu Nikodemus spricht und ihm sagt, du musst von neuem geboren werden, macht es nicht, weil er ihm Druck machen möchte, sondern weil er ihm aufzeigen möchte, dass es gravierenden Wandel in seinem Leben braucht. Religiosität alleine wird nicht reichen. Es wird dich nicht in das Reich Gottes hineinführen. Das, was wir alle nötig haben, ist die Wiedergeburt. Ist die Neugeburt durch Christus. Und das nicht nur heute, sondern auch morgen, übermorgen und zwar jeden Tag. Wenn wir unser Ego ans Kreuz heften. Was brauchen wir, um das zu verstehen? Nikodemus hatte noch zu seinen Schwierigkeiten, dieses Konzept zu greifen. Warum? Weil es geistlich verstanden werden muss. Weil es hier um Herzensangelegenheiten geht, die Gott uns allen schenken will. Das ewige Leben. Und Jesus hat ganz klare und harte Worte und sagt, wenn wir nicht neugeboren werden, können wir das Reich Gottes nicht sehen. Vers 3 und in Vers 5, wir können gar nicht erst in das Reich Gottes eingehen, wenn wir nicht durch Wasser und Feuer getauft sind. Das heißt, kann es sein, dass ich das Taufbecken betrete, um Wasser getauft bin, aber den Geist Gottes nicht reinlasse? Ich glaube, Gott wünscht sich das nicht, aber ich glaube, es kann sein. Es kann sein, dass es manchmal Leute gibt, die sich taufen lassen, weil sie unter Druck gesetzt wurden. Ich habe immer mal wieder im Gespräch mit jungen Leuten so den Eindruck, gerade wenn sie so 14, 15 sind und dann heißt es, oh, du bist schon 15, wieso bist du noch nicht getauft? So, willst du dich nicht taufen lassen? Habt ihr sowas schon mal gehört? Na? Ich habe sowas ab und zu mal gehört. Und dann, wenn ich sowas mitbekomme, dann sage ich den jungen Leuten, warte. Warte, bis du selber sagst, ich will das. Nicht, weil Mama das sagt, nicht, weil Papa das sagt, nicht, weil das so sein muss, weil du Kind der Gemeinde bist oder was auch immer, sondern weil du Jesus liebst. Dann ist der richtige Zeitpunkt. Ich will es ein bisschen vergleichen mit von vor 100 Jahren, glaube ich, oder 200 Jahren, ne? Da wurde ja ähnlich argumentiert, wenn es um die Hochzeit ging. Du bist schon 15. Wie, du bist noch nicht verheiratet? Ja, du musst doch heiraten. Wo ist dein Ehemann? Ja, ja, solche Ehen waren nicht immer gut. Ja, waren nicht immer schlecht, aber sie waren auch nicht immer gut. Und deswegen, ich sehe da so eine Parallele. Ne? Wenn man jungen Leuten sagt, du bist schon 15, wieso bist du noch nicht getauft? Ja, heißt das, man sollte gar nicht mehr fragen? Das halte ich auch für falsch. Ich glaube, wir sollten Leute schon fragen dürfen. Aber die Kinder sollten niemals das Gefühl haben, wenn sie nicht getauft sind, haben sie keinen Teil. Dann gehören sie nicht dazu. Es muss ihre Entscheidung sein, ob sie das wollen. Warum? Weil Bekehrung etwas ist, das dir keiner einreden kann. Niemand kann dich dazu zwingen, dich bekehren zu lassen. Dass du dich bekehrst, das geht nicht. Bekehrung sehen wir in der Bibel immer als Resultat, als Frucht des Wirken des Heiligen Geistes. Petrus predigt, 3000 Leute bekehren sich. Warum? Weil der Heilige Geist zu ihnen spricht. Und sie sagen, ich will folgen. Du und ich, ein jeder einzelne von uns, hat immer die Wahl zu hören, wenn Gott ihn ruft, und darauf zu reagieren. Deine und meine Schwäche darf keine Ausrede dafür sein, dass Jesus groß ist und dass er dich ruft. Und wenn du heute versagst, meine Güte, ne, klopf den Staub von deinen Füßen und komm zu Jesus. Bekehr dich. Leg ihm dein Herz wieder vor. Es ist ein Kampf, der täglich stattfindet. Es ist ein Kampf, bei dem wir unser Herz immer wieder erneut an seine Füße legen. Und was erleben wir dort? Wir erleben einen Heiland, der uns anschaut und sagt, liebes Kind, steh auf, lass uns nach vorne gehen. Und wenn wir uns aber entmutigen lassen, werden wir an uns selber verzweifeln, weil uns die Kraft fehlt, weil wir wieder ein Versprechen gebrochen haben. Hören wir die Stimmen in unserem Kopf, die als Anklage da sind. Aber ich will, dass wir uns alle erinnern, dass es nicht die Stimme Gottes, die dich anklagt. Die Stimme Gottes ruft dich zur Bekehrung auf. Sie ruft dich auf, dich wieder gebären zu lassen, wiedergeboren zu werden. Das ist der Aufruf Gottes tagtäglich mit dem Angebot des Reichtums des Himmels, der uns zur Verfügung steht, wenn wir im Willen Jesu beten. Was ist der Wille Jesu? Dass alle Menschen gerettet werden. Dafür sind die Ressourcen des Himmels unerschöpflich. Was hindert dich daran, Buße zu tun, dich zu bekehren? Was hindert dich daran, Frieden zu schließen? Was hindert dich daran, nach vorne zu blicken? Jesus sagt, es ist wichtig, dass wir wiedergeboren werden. Nicht nur, dass es wichtig ist, es ist unumgänglich. Jesus sagt, niemand kann in das Reich Gottes kommen, es sei denn, er ist von Neuem geboren. Und man mag das manchmal hören und sich auch wie Nikodemus fragen, was heißt das denn? Es sind geistliche Dinge, die geistlich verstanden werden müssen. Und der Grundgedanke ist der, wenn wir uns auf Jesus einlassen, öffnet sich unsere Perspektive. Wir schauen in die Weite und nicht mehr verengt, weil Jesus uns alles zur Seite stellen möchte, was uns befreit. Und dafür ist Gemeinde dann da. Und das hatten wir bei der Gemeindefreizeit auch beleuchten wollen, wie der Leib Christi mit all seinen verschiedenen Gliedern die Möglichkeit hat, sich gegenseitig zu bereichern. Aber was ist, wenn wir in unseren eigenen Reihen so viele Leute haben, die sich nicht bekehren lassen, so, die ein verhärtetes Herz haben? Wir müssen alle unsere Herzen weich halten. Gott gegenüber, einander gegenüber. Und ich glaube, dass dort, wo wir Weichheit und Sanftheit erleben, wir Heilung sehen werden. Weil in der Härte, die vom Teufel kommt, mit Anklagen und Schmerz verbunden, was soll daraus erwachsen? Jesus lädt uns ein für die Wiedergeburt, für die Taufe, für die Bekehrung, weil er sich Heilung für dich und für mich wünscht. Und ich hoffe und ich bete, dass wir in diesen Gedanken auch Trost finden, weil Christus größer ist. Er ist größer als Menschen, die mich enttäuschen. Er ist größer als ich selbst mit meinen eigenen Verfehlungen, die ich auch habe. Christus ist größer und der Blick auf ihn kann uns Trost zusprechen, weil er um unsere Schwächen weiß. Und was hat er lieber? Leute, die etwas zusagen und dann weggehen? Oder Leute, die eher absagen und dann doch gereut zu ihm kommen? Jesus hat ein offenes Herz für einen jeden von uns. Amen.